herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Nachdem wir das letzte Mal uns den indischen Buddhismus angeschaut haben, der in sich super strukturiert ist, viele Konzepte in sich parat hat, um so die eigene spirituelle Entwicklung bzw. den eigenen spirituellen Weg zu beschreiben. Was wir uns angeschaut haben, waren die vier edlen Wahrheiten, eines der Standardkonzepte innerhalb des Buddhismus allgemein. Innerhalb der vier edlen Wahrheiten haben wir uns dann nochmal den achtfachen Pfad angeschaut, als auch ein sehr strukturiertes System, das auf Ethik basiert. Der zweite Aspekt ist die meditative Schulung und der dritte Aspekt ist das Training in Weisheit. Wenn wir jetzt den Sprung nach China tun und uns fragen, was war eigentlich in China spirituell los, bevor indische buddhistische Mönche nach China gekommen sind? Wenn ihr euch erinnert, ab dem 2. Jahrhundert sind die ersten buddhistischen Mönche über die Seitenstraße nach China gekommen und haben dort im 2. Jahrhundert nach Christus angefangen, buddhistische Texte zu übersetzen. Sie sind natürlich dort schon auf eine Kultur gestoßen, die ihre eigenen spirituellen Traditionen hatte. Und bevor ich diese Traditionen ein bisschen versuche darzustellen, ist auch hier wieder ein spannendes Thema, und zwar das Thema der westlichen Rezeptionsgeschichte. Wer hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir ein bestimmtes Bild dieser Traditionen haben? Auch da gibt es eine wesentliche Person im deutschsprachigen Raum, der aber so bekannt eigentlich zu seiner Zeit war, dass er sehr wohl auch den englischsprachigen Raum mit beeinflusst hat. Die Sprache ist von Richard Wilhelm, ursprünglich ein evangelischer Theologe, ein evangelischer Missionar, der 1900 in diesem Jahr nach China geschickt wurde und dort evangelisches Christentum missionieren sollte. Das hat dann nicht ganz so geklappt, weil er hat sich natürlich auch für Christentum und für die Mission interessiert. Vielmehr hat er sich für die chinesische Kultur interessiert und hat dann Chinesisch gelernt und hat begonnen, chinesische klassische Texte zu übersetzen. Unser Wissen im deutschsprachigen Raum ist maßgeblich durch seine Übersetzungen geprägt worden. Und das Interessante ist, diese Übersetzungen sind alle schon über 100 Jahre alt und werden immer noch aufgelegt. Die Sachen werden heute noch gelesen und wer sich mit diesen Originaltexten beschäftigen möchte, findet hier eine gute Ausgangslage in einem schönen Deutsch mit vielen Bezügen zur westlichen Philosophiegeschichte. Williams Beitrag war, dass er versucht hat, die chinesische Spiritualität westlichen Menschen darzustellen. Und dazu muss man natürlich mehr liefern als nur eine Wort-für-Wort-Übersetzung von irgendwelchen Texten, sondern man muss sie in einen bestimmten Kontext stellen und das hat Wilhelm gemacht. Beginnen tut die chinesische Spiritualität mit einem Orakelbuch. Von der Tradition her sagt man, dass dieser Ansatz mehrere tausend Jahre alt sein soll. Die Rede ist von dem I Ching, das Buch der Wandlungen. Das ist eigentlich der Beginn, auf den sich alle spirituellen Traditionen in China beziehen, und zwar gleichermaßen. Es gibt jetzt zwei, in Anführungszeichen müsste man sagen, spirituelle Traditionen, also zwei wesentliche Traditionen. Das eine ist der Konfuzianismus. Ausgehend von einer historischen Persönlichkeit, Konfuzius. Konfuzius hat ein System kreiert, das so eine gewisse Stabilität im Staat darstellen sollte. In der Zeit, in der er gelebt hat, das war so das 5. Jahrhundert vor Christus, gab es sehr viele verfeindete Herzogtümer oder Fürstentümer in China, sehr viel Krieg und er hat sich damit beschäftigt, wie kann ein optimaler Staat aussehen. Das war sein Hauptanliegen. Ausgehend vom Buch der Wandlungen, also vom I Ching, was nichts anderes tut, als das Universum als einen permanenten Fluss von unterschiedlichen Verwandlungszuständen zu beschreiben. Das Orakel funktioniert mit 64 verschiedenen Zeichen. Das Interessante an diesem Ansatz ist der, dass es 64 verschiedene Zustände gibt, wie eine jeweilige Situation beschrieben werden kann. Bei diesem Orakel hat man gleichzeitig die unterschiedlichen Entwicklungszustände, wie sich diese Situation in einen anderen Zustand verwandeln wird. Das ist ein sehr dynamischer Ansatz, der auf der einen Seite eine Ist-Situation beschreibt und auf der anderen Seite die mögliche Entwicklung aus dieser Situation heraus. Der entscheidende Punkt ist, es ist ein Verständnis von zyklischer Bewegung. Es funktioniert in Kreisläufen, so ähnlich wie die vier Jahreszeiten. Das heißt, jedes Jahr gibt es immer wieder einen Winter, einen Frühling, einen Sommer und einen Herbst. Und das geht unendlich weiter. Das ist ein ähnliches Verständnis, wie wir es auch im Indischen haben, wo wir ja auch zum Beispiel das Rad des Lebens als ein zyklisches Verständnis von Welt haben. Nicht, dass wir irgendwo anfangen und irgendwo landen, sondern dass wir permanent in einem Kreislauf uns befinden. Ein Prinzip, was sich durch die ganze chinesischen Religionen oder auch Philosophien oder wie immer wir es nennen, durchzieht, ist dieses Prinzip der Wandlung und das Prinzip der Polarität. Und ihr kennt alle dieses Yin und Yang Zeichen. Das ist ein sehr, sehr uraltes chinesisches Zeichen, was nichts anderes bedeutet, dass die Dynamik, in der wir uns befinden, in der sich die Welt befindet, durch die Bewegung von zwei Prinzipien verursacht wird. Das Yang wächst und ab einem bestimmten Punkt verändert sich das Yang in das Yin, also das Helle in das Dunkle und das Dunkle in das Helle. Und so wird sich das Ganze, die ganzen Wandlungen, die ganzen Veränderungen im Leben vorgestellt, also in diesem dualistischen Denkschema, also männlich, weiblich, tief, hoch, hell, dunkel, wild, nicht wild. Es wird immer in Dynamik gedacht. Es ist kein statisches Modell, sondern es ist ein permanentes sich bewegen. In beiden Ansätzen gibt es eine Figur des Weisen, eines verwirklichten Menschen. Beide haben den Ansatz, dass menschliches Leben dazu angelegt ist, dass man sich in Richtung Weisheit entwickelt. Interessant ist bei Konfuzius, dass er bei einem sehr gesellschaftsdominierenden Modell anfängt, wo er also die Beziehungen der einzelnen Gesellschaftsmitglieder definiert und dann im Laufe seines Lebens immer mehr zum Daoismus, also zu einem lockeren System kommt. Es gibt einmal dieses Konzept des verwirklichten Menschen innerhalb des Konfuzianismus, wird über fünf Eigenschaften definiert. Einmal die Eigenschaft Menschlichkeit entwickelt zu haben, dann die Eigenschaft Gerechtigkeit, dann Sittlichkeit, wobei Sittlichkeit formalisiertes Verhalten zwischen einzelnen Personen ist. Das heißt also definiertes Verhalten, wie die sich zu verhalten haben. Das definiere ich dann gleich noch. Die vierte Eigenschaft ist Weisheit und die fünfte Eigenschaft ist Aufrichtigkeit. Hier haben wir ein Tugendsystem, so wie wir das auch aus der griechischen Philosophie kennen. Ein System, wo relativ klar definiert ist, wie die eigene Entwicklung weitergeht. Wie wir es ja auch im Buddhismus haben, nur halt in anderen Begriffen. Die Denkfigur ist genau die gleiche. Das heißt, Leben hat als tieferen Sinn die eigene Entwicklung dieser Fähigkeiten. Daraus werden drei soziale Pflichten abgeleitet im Konfuzianismus. Das ist einmal, und jetzt ist das Interessante, wie übersetzt man diesen chinesischen Begriff? Der chinesische Begriff ist Pinyin Zong. Da gibt es also eine ganze Bandbreite von verschiedenen deutschen Begriffen, wie man dieses eine chinesische Schriftzeichen übersetzen kann. Und die Bandbreite zieht sich von Loyalität bis hin zu Gehorsam. Und ich würde sagen, Loyalität ist der modernere Begriff. Gehorsam ist der Begriff, den Richard Wilhelm benutzt hat. Und wenn ich euch sage, in welchem Bezug Gehorsam oder Loyalität steht, dann wird klarer, was damit gemeint ist. Ist damit gemeint die Beziehung zwischen Vater und Sohn? Das heißt, der Sohn ist gehorsam dem Vater gegenüber oder loyal. Aber ich würde mal sagen, in einem extrem patriarchalen System, wie das so vor 2500 Jahren in China war, ist wahrscheinlich der Begriff Gehorsam passender. Der Untertan ist gehorsam dem Herrscher gegenüber. Da, glaube ich, passt der Begriff Gehorsam sehr gut dazu. Die Ehefrau ist dem Ehemann gehorsam. Der jüngere Bruder ist dem älteren Bruder gehorsam. Der Freund ist zu dem Freund, die sind sozusagen eher loyal. Wesentlich bei diesem Gesellschaftsentwurf ist, es ist ein hierarchisch-patriarchales System. Jede Person hat eine ihr zugewiesene soziale Funktion oder Position innerhalb dieses Systems, wo sie auf der einen Seite weiß, was zu tun ist. Das heißt, der Untertan weiß, was er dem Herrscher zu tun hat und der Herrscher weiß aber auch, was er dem Untertan zu tun hat. Das heißt, es ist ein gegenseitiges System von Verpflichtung. Jeder hat Pflichten und Rechte. Dadurch entsteht erst die Balance. Wenn der Herrscher seine ihm anvertraute Pflicht ausübt, dann entsteht ein friedlicher Staat. Wenn der Herrscher seine Verpflichtung nicht mehr nachkommt, dann ist der Untertan unzufrieden und dann könnten Revolutionen entstehen. Das ist die Logik dahinter. Das war natürlich vor 2500 Jahren ein fortschrittliches System. Das war zumindest ein Versuch, irgendeine Art von Stabilität hineinzubringen. Aber sein Grundanliegen war immer noch die Entwicklung des einzelnen Menschen. Das bleibt auch bei Konfuzius, auch wenn er sehr stark in diesem hierarchisch-patriarchalen System gedacht hat. Wenn man jetzt in diesem chinesischen Yin-Yang-Konstrukt bleibt, dann gibt es natürlich zu diesem Entwurf gibt es so einen Gegenentwurf. Und dieser Gegenentwurf ist der Daoismus. Das zweite System, was in China entstanden ist und was auch auf der Idee des Buch der Wandlungen, also auf dem I Ching, basiert, ist der Daoismus, ausgehend von Lao Tzu. In manchen alten Büchern wird gesagt, dass Lao Tzu ein älterer Zeitgenosse von Konfuzius ist. Es werden auch Dialoge zwischen beiden beschrieben. Also geht man davon aus, dass der auch so im 5. 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Das Buch, wo Lao Tzu seinen Ansatz dargestellt hat, ist das Tao Te King. Und das Tao Te King ist eines der wesentlichsten Bücher innerhalb der ganzen Weisheitsliteratur der Welt. Das ist eine Textsammlung mit 81 Texten, die so den Ansatz des Lao Tzu darstellen, beziehungsweise das, was dann später der Daoismus geworden ist. Wilhelm hat sehr, sehr viel mehr Texte noch übersetzt, aber das sind so die wesentlichsten Texte für unser Verständnis und hat damit maßgeblich die 20er Jahre wesentlich geprägt, und zwar Figuren wie Hermann Hesse, wie Martin Buber, C.G. Jung, ein Psychoanalytiker, der sich sehr viel mit unterschiedlichen spirituellen Traditionen beschäftigt hat, ein ehemaliger Schüler von Sigmund Freud, und Hermann Graf von Kaiserling. In den 20er Jahren gab es so ein Interesse für fremde Religionen. Und da hat Richard Wilhelm maßgeblich dazu beigetragen. Er ist dann 1924 ist er dann zu einem Professor für Sinologie berufen worden und 1930 ist er gestorben. Das Tao Te King, also der Text von Lao Tzu, die Entstehungsgeschichte sagt man, dass Lao Tzu erst ein Bibliothekar war, also er hat in einer großen Bibliothek gearbeitet und eine seiner Aufgaben war natürlich, diese alten Texte zu studieren. Irgendwann hat er sich aber dann aus diesem ganzen weltlichen Betrieb zurückgezogen und ist über einen legendären Pass in den Westen gereist. Und der Zöllner dieser Zöllner hat ihn gebeten, dass er sein Verständnis von Spiritualität in Versen niederlegt in diesem Buch. Und so ist dieses Buch entstanden. Die heutigen Sinologen gehen davon aus, dass es keine historische Persönlichkeit ist, sondern dass es eine fiktive Person ist. Insofern sind diese ganzen Geschichten natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber das Buch existiert auf jeden Fall. Der Daoismus hat erstmal von sich aus sämtliche Moral und Normen abgelehnt. Er hat sich auf ein natürliches Prinzip berufen und das ist das Dao. Und das Dao ist definiert als ein kosmisches Prinzip. Und jetzt lese ich ein bisschen was aus dem Tao Te King vor, wo das so definiert wird. Also das Dao, das sich aussprechen lässt, ist nicht das ewige Dao. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Nicht Sein nenne ich den Anfang von Himmel und Erde, Sein nenne ich die Mutter der Einzelwesen. Der erste Punkt ist, dieses Prinzip kann man nicht wirklich mit unserer dualistischen Sprache benennen. Darauf will er hinaus. Ja, alles, was wir benennen, ist nicht das Prinzip, was dahinter steht. Aus diesem nicht aussprechbaren Dao entsteht die Dualität. Also entsteht Name und Begriff. Aus der 2 entsteht dann die 3 und aus der 3 entsteht die Vielheit von Einzelwesen. Das ist so die Idee dahinter. Alles ist ein Ausdruck des Dao. Und damit haben wir einen wesentlichen Unterschied zur indischen Spiritualität. Wenn es im indischen Buddhismus darum ging, sich aus dem Weltgeschehen herauszuziehen, in die Einsamkeit zu gehen und irgendwo für sich zu praktizieren, haben wir in der chinesischen Spiritualität eine sehr weltzugewandte Spiritualität. Es geht nicht um irgendetwas Jenseitiges oder Transzendentes, sondern es geht um das, was hier im Moment da ist, weil alles, was hier und jetzt da ist, ist Ausdruck und Manifestation des Dao. Das ist so eine wesentlich andere Perspektive als im indischen Buddhismus. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, den der Zen dann mit übernommen hat. Der zweite Aspekt ist der, dass diese natürliche Dynamik, dieser natürliche Fluss von Energie durch den Menschen nur gestört werden kann. Und insofern besteht die spirituelle Praxis darin, eins mit diesem natürlichen Fluss zu werden und nicht gekünstelt versuchen, diesen natürlichen Fluss zu manipulieren. Daher kommt die Ablehnung des Laozi von allen gekünstelten Systemen, sprich von ethischen Systemen, von moralischen Systemen, von allem Möglichen, was man draufpackt, weil er sagt, wenn wir eins mit diesem Dao sind, wenn wir unser Einssein realisieren, dann brauchen wir keine gekünstelten Systeme mehr. Und auch das ist wesentlich dann für die Entwicklung von Zen. Auch hier der Schritt zurück aus dem Gekünstelten, zurück in das Natürliche. Und daher hat der Daoismus einen sehr starken Naturbezug. Und die daoistischen Heiligen, ja, und das hat ja dann, ist sozusagen auch in der Lebensgeschichte vom Laozi manifestiert, sind dann eher Leute, die sich aus diesem Weltgeschehen, wo es um Ruhm und Geld, um Gier und allem Möglichen, was so dieses weltliche Getriebe antreibt und was uns von unserem innersten Sein wegführt, auch hier wird die Trennung vom Dao oder vom Gesamten als ein wesentliches Hemmnis für die spirituelle Entwicklung angesehen. Jegliche Egozentrik steht dem Einssein mit dem Gesamten im Weg. Da haben wir sehr viele Parallelen zu dem indischen Buddhismus. Im Laufe der Jahrhunderte sind sehr, sehr viele Zauberelemente, schamanistische Elemente mit hineingekommen und alle möglichen verschiedenen Konzepte, sodass man heute von einem sogenannten volkstümlichen Daoismus redet, also wo sehr starkes Jenseitsgedanken von irgendwelchen Geistern, Geisterglaube mit drin ist, Amulette, Orakellesen und alle diese Dinge. Und auf der anderen Seite von einem philosophischen Daoismus spricht. Das, was im Westen in den 20er Jahren über die Tradierung von Richard Wilhelm bekannt wurde, war natürlich der in Anführungszeichen reine Daoismus, sprich dieser philosophische Daoismus, der wahrscheinlich in der Form nie in China existiert hat. Sondern in China war es immer gemischt. Bei den Daoisten gibt es immer diese Suche nach dem lebensverlängernden Maßnahmen sozusagen, also nach dem Lebenselixier. Sehr viele alchemistische Konzepte sind damit drin. Sei das jetzt in äußerer Alchemie, dass die wirklich mit, so wie bei uns auch, mit irgendwelchen Substanzen experimentiert haben, oder sei das in Konzepten von innerer Alchemie, also mit inneren Energien zu arbeiten. Diese ganze Energiearbeit, was wir heute im Westen hier auch kennen, also Tai Chi, Aikido, basiert alles auf dem gleichen Energiekonzept. Das ist das chinesische Qi oder japanische Qi. Und in diesem Konzept hat die Energie die Aufgabe, das sich permanente Verwandeln in Harmonie zu halten. Deswegen sind die Übungen, Qigong oder Tai Chi, sind Übungen, um in dir einerseits die Harmonie herzustellen und andererseits mit dieser kosmischen Energie in Kontakt und eins zu sein. Dieses Energiekonzept ist meines Wissens im indischen Buddhismus zumindest bis zum 15. Jahrhundert nach Christus, als der Bodhidharma nach China kam, war das nicht im Vordergrund. Das ist erst später durch den tantrischen Buddhismus ab dem 8. Jahrhundert mit hineingekommen. Es gibt jetzt eine wesentliche Person, die das Thema Daoismus in unsere westliche Welt eingeführt hat oder maßgeblich mit eingeführt hat. Das war der Alan Watts, den kennen wir eigentlich schon, weil das war sozusagen ein naher Bekannter von D.T. Suzuki. Und der Alan Watts hat in den 50er Jahren sehr, sehr viele Vorträge gehalten, hat sein erstes Buch über Zen 1936, da war er noch ziemlich jung, also er ist Jahrgang 1915. 1936 hat er sein erstes Buch über Zen-Buddhismus geschrieben und hat aber hauptsächlich in den 40er, 50er Jahren gelehrt und hat mit seinen Büchern die Hippie-Bewegung beeinflusst und diese Idee, mit kosmisch eins zu sein und im kosmischen Fluss zu sein und diese ganze Hippie-Flower-Ideen basieren wesentlich auf diesen Konzepten. Das ist so ein bisschen von der Rezeptionsgeschichte, vom Inhaltlichen, glaube ich, ist klar, dass es erstens dieses kosmische Prinzip gibt, das Dao, dass es dann die Idee des sogenannten Weisen gibt, der eins wird mit dem kosmischen Fluss oder mit der kosmischen Energie. Und dass es auf der einen Seite dieses strenge patriarchale Gehorsamssystem von Konfuzius gibt, und auf der anderen Seite dieses Daoismus-Ansatz. Und beide Ansätze sind dann in der Begegnung mit dem indischen Buddhismus zum Zen entstanden. Das ist wesentlich. Das heißt, Zen hat eigentlich drei Wurzeln. Einmal den indischen Buddhismus, einmal den Daoismus und einmal den Konfuzianismus. Wenn wir uns dann in Folge noch anschauen, also erstens wie das in China war, das ist dann das nächste Mal dran, in weiterer Folge wie das nach Japan kam, dann kann man sehr schnell die Parallelen feststellen zwischen diesem patriarchalen Gehorsamssystem und der feudalen Struktur im mittelalterlichen Samurai geprägten Japan.